Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und motiviert werden, Menschen zu bestimmen.
Eine Predigt ist ja nicht nur etwas, wo da einer steht und uns auch predigt, sondern es ist ein Ereignis, wo Gott selber leitet und dafür möchte ich beten. Vater, wir stehen jetzt vor dieser Predigt, die du geprägt hast in der Vorbereitung, der Daniel, aber auch uns. Und ich bitte dich, dass du wirklich zu uns redest, durch den Daniel, ihn brauchst als dein Werkzeug, damit er das verkünden könnte, was dir auf dem Herz liegt. Dass wir verstehen, dass wir erkennen und dass wir glauben. Danke für deinen Segen, mit dem wir jetzt rechnen dürfen über den Daniel und über uns alle. Amen.
Ja, wir sind in die Predigtreihe eingestiegen mit dem Bild eines Puzzles. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dieses hochkomplexe Puzzle mit 6 Teilen und im Gegensatz dazu ein 1000-Teile-Puzzle, was dann wirklich unsere Geduld oft sprengt. So kann es auch mit diesem Thema sein. Ich möchte einfach am Anfang auch darauf hinweisen. Wir als Pastoren gehen davon aus, dass ihr jede Predigt dieser Predigtreihe hört. Wir geben uns keine Mühe, in jedem Gottesdienst absolut abgerundet zu sein, weil das geht nicht. Man kann nicht in einem Gottesdienst immer alles abrunden. Manchmal steht eine Spannung, manchmal steht sie auch bewusst, weil sie uns zum Weiterdenken anregen soll. Und in dem Sinne, ihr findet alle Predigten auf YouTube, ihr findet sie auch als MP3 auf der Stammi-Webseite. Ich lade euch ein, wirklich, falls ihr mal nicht da sein könnt, schaut das nach oder hört das nach. Die große Frage war, was ist das Verhältnis zwischen Gesetz und Evangelium, zwischen Zuspruch und Anspruch? Und Lukas hat bis jetzt festgestellt, dass wir als wiedergeborene Menschen, als Christen, als Menschen des neuen Bundes nicht mehr unter der Verurteilung des Gesetzes stehen. Das heißt, das Gesetz kann uns nicht mehr verdammen, weil Christus stellvertretend für uns das Gesetz erfüllt hat. Andererseits sind wir nicht ohne Gesetz, sondern unter einem neuen Gesetz, nämlich dem Gesetz Jesu Christi. Daraus stellt sich die Frage, es hat Lukas jetzt letzten Sonntag angesprochen, was passiert jetzt denn aber mit all den Geboten im Alten Testament, mit all dem, was Gott an Weisungen gegeben hat? Und am letzten Sonntag hat Lukas ja anschaulich dargestellt, dass das formale Ende des Gesetzes, das heißt das Gesetz in seiner Verurteilungskraft, nicht das Ende vom Sinn und Geist des Gesetzes bedeutet. Das heißt, wir sind herausgefordert, das Prinzip des Geistes im Gesetz und in den Geboten zu verstehen. Und dieser Sinn und Geist des Gesetzes liegt in der Liebe Gottes, in der Liebe von Jesus Christus. Diese Liebe soll unsere ganze Lebensführung bestimmen. Das ist das eigentliche Wesen und auch das Besondere und das, wovon sich jede christliche Ethik von jeder anderen Ethik abhebt. Und damit sind wir an einem Punkt angekommen, wo sich die Komplexität unseres Themas reduzieren lässt auf sage und schreibe 2 Puzzleteile. Also für alle, die bis jetzt gelitten haben unter Komplexität, heute wird es ganz einfach, zumindest für ein paar Sekunden. Ups, das Puzzle ist schon zerstört. Also das erste Puzzleteil, wenn wir das Evangelium nehmen, dann lautet das erste Puzzleteil: Gott liebt dich. Haben wir, glaube ich, alle verstanden. Vielleicht auch nicht. Das zweite Puzzleteil, der Sinn und Geist des Gesetzes, liebe Gott und deinen Nächsten. Das sind die zwei Dinge, auf die wir das Verhältnis von Evangelium und Gesetz zueinander bringen können. So sagt Jesus selbst, du sollst den Herrn, deinen Gott, deine ganze Liebe schenken. Das betrifft dein ganzes Herz, deine ganze Seele und deine ganze Verstandeskraft. Das ist das bedeutendste und vorrangigste Gebot. Das zweite aber ist genauso wichtig. Du sollst deinen Mitmenschen lieben, so wie du dich selbst liebst. In diesen beiden Geboten ist das gesamte Gottesgesetz zusammengefasst und auch die Propheten sagen nichts anderes als das. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Bibel uns sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Im Prinzip könnten wir, das war jetzt so schön, diese Zeit der Anbetung, eigentlich könnte ich jetzt von der Kanzel gehen, wir machen eine zweite Anbetungszeit und beten Gott einfach an über seine unfassbare Liebe zu uns und über seine unfassbare Weisheit, dass er uns auffordert, so zu lieben, wie er uns geliebt hat. Und dann gehen wir nach Hause und tun das einfach. Jetzt stell dir aber vor, du gehst auf dem Nachhauseweg an der Elisabethenkirche vorbei und siehst dort folgendes Plakat. Was an dieser Botschaft spricht ganz tief aus deinem Herzen? Wo kannst du sagen, yes, so ist es? Und was an dieser Botschaft irritiert dich? Also alle, die kein Problem damit haben oder keine Auseinandersetzung brauchen, die dürfen jetzt heimgehen. Alle anderen, die das interessiert, wollen wir mal ein paar Schritte weitergehen. Wir werden heute Morgen nicht über die LGBTQI-Sternbewegung sprechen oder was das für uns als Christen bedeutet. Es ist auch ein wichtiges Thema. Aber ich habe dieses Bild eigentlich nur herausgegriffen, weil in diesem Bild die Art und Weise sehr, sehr konkret zum Ausdruck kommt, wie heute mit dem Begriff Liebe argumentiert wird. Wir alle erinnern uns noch gar nicht so lange her an Slogans wie Love is Love. Ich frage mich, stimmt das wirklich? Oder kann denn Liebe Sünde sein? Ich frage mich, stimmt das wirklich? Im letzten Jahr verfolgte ich eine Diskussion auf Facebook zu diesem Thema. Die ging so, wir sehen das hier. Sie beginnt mit der These, Gott ist Liebe, wer gegen die Liebe ist, ist gegen Gott. Steile These, oder? Ein anderer wirft die provokative Frage ein, wie sieht es denn aus, wenn ich meine Schwester liebe und diese heiraten möchte? Die Antwort folgt postwendend, dann geht mich das genauso nichts an, solange es einvernehmlich ist. Zwischenzeitlich hat sich ein promovierter Theologe eingeschaltet und fragt, ja, sollte denn eine Kirchgemeinde dann eine Trauung vornehmen? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten und ich glaube, sie bringt so zum Ausdruck, was unter Christen immer mehr als salonfähige christliche ethische Maxime dargestellt wird. Auf jeden Fall, für etwas, was Menschen glücklich macht und niemandem schadet, sollte die Kirchgemeinde Feuer und Flamme sein. Ansonsten hält sie sich nicht an Gottes Grundsatz. Also haben wir es verstanden? Zusammengefasst heißt das, Gott ist Liebe, Liebe macht glücklich. Alles, was einvernehmlich geschieht in Liebe, alles, was einvernehmlich geschieht, ist Liebe. Wer dieses Glück verhindert, verhindert die Liebe. Wer die Liebe verhindert, ist gegen Gott. Merkt ihr etwas? Wenn wir so vorgehen, dann haben wir ein Problem. Also eigentlich haben wir gleich ein paar Probleme. Problem Nummer eins, C.S. Lewis, der hat ein ganzes Buch über die Liebe geschrieben. Er würde anhand dessen, was ich von ihm gelesen habe, jetzt sagen, hier wurde die Grenze überschritten von der Tatsache, dass Gott Liebe ist, hin zum Tatbestand, dass die Liebe zum Götzen gemacht wurde oder zum Gott gemacht wurde. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe, aber sie sagt nicht, Liebe ist Gott. Müssen wir mal drüber nachdenken. Der ganz bekannte kroatische Theologe Miroslav Volf, er schreibt, die mächtigsten und verführerischsten Bilder von Gott sind die, die in das Herz hineinsickern, wenn wir Fernsehen, lesen, einen Einkaufsbummel machen oder uns mit unseren Nachbarn unterhalten. Langsam und unmerklich nimmt der eine wahre Gott die Züge der Götter dieser Welt an. Die Taube des Heiligen Geistes wird zum Papagei, dessen Federkleid eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Werten unserer Kultur hat. Krass, ich finde, er bringt das so gut auf den Punkt. Fazit 1: Gottes Liebe ist nicht deckungsgleich mit allem, was in unseren Tagen als Liebe bezeichnet wird oder auch als Liebe Gottes bezeichnet wird. Daraus ergibt sich eine Frage für uns ganz konkret. Wie können wir denn sicherstellen, dass wir auf die Taube des Heiligen Geistes hören und nicht auf den Papagei des Zeitgeistes? Wenn du diese Frage mitnimmst als Prüfungsfrage für dein Leben, hast du schon ganz viel aus dieser Predigt mitgenommen. Wer spricht gerade hier zu mir? Der Papagei des Zeitgeistes oder die Taube des Heiligen Geistes? Das zweite Problem, diese Definition von Liebe, welche zwischenmenschliche Einvernehmlichkeit allein zum zentralen Kriterium macht, ist innerweltlich gefangen, ist in dieser Welt gefangen. Das heißt, sie ist nicht transzendental definiert. Gott aber ist nicht innerweltlich gefangen. Das heißt, die Liebe, von der wir reden, die muss in einem größeren Rahmen definiert sein als innerweltlich. Das heißt, sie wird der Realität Gottes nicht gerecht. Sie vernachlässigt Gott selbst. Sie übersieht, dass unser Schöpfer uns zu seinem Bild geschaffen hat und dass er uns erlöst hat, um uns zurückzuverwandeln in sein Bild. Wenn das außen vor bleibt, werden wir nie auf die Definition von Liebe kommen, die wir in der Bibel finden. Ich zitiere nochmal Miroslav Volf. Er sagt, wir übersehen geflissentlich, dass er uns zu seinem Bild erschaffen hat. Also als Wesen, die so sein sollen wie er. Nein, nicht göttlich wie er, aber wie er in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Als Menschen richtig zu leben, bedeutet in Übereinstimmung damit zu leben, wer Gott ist und wie er handelt. Boah, krass, oder? Jesus selbst hat es noch krasser formuliert. In Matthäus 5, Vers 48 sagt er, ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Krass, das haut mich um. Also das ist Anspruch, den werden wir nie erfüllen. Fazit 2, was die Liebe im Sinne Gottes bedeutet, können wir also nur verstehen, wenn wir erkennen, wer Gott ist, wie Gott ist und was sein Wille ist. Nur dann können wir verstehen, was Liebe im Sinne Gottes ist. Und das führt uns auch wieder zu einer Frage, nämlich zur Frage, wie sollen wir erkennen, wer Gott ist und wie Gott handelt und was sein Wille ist. Problem Nummer 3. der Begriff der Liebe in dieser Verwendung, wie wir ihn dort auf diesem Plakat gesehen haben oder in diesem Facebook-Chat kennengelernt haben, ist praktisch kaum zu unterscheiden von Beliebigkeit. Was soll das bedeuten, dass Gott jede Liebe ist? Heute erschrecken alle, wenn ich dieses Buch hervornehme, ihr kennt es vielleicht nicht, aber so mancher evangelischer Theologe in der Schweiz würde erschrecken. Dieses Buch hat Hans van der Geest geschrieben. Er war ursprünglich mal katholischer Theologe, ist zum evangelischen Glauben konvertiert. Und als er das Buch geschrieben hat, war er immerhin Leiter der klinischen Seelsorgeausbildung der Reformierten Kirche Zürich. Er hat dieses Buch geschrieben, verschwiegene und abgelehnte Formen der Sexualität. Und er hat in diesem Buch ein Kapitel über Kindesliebe und Pädophilie. Und er spricht sich in diesem Buch dafür aus, Kinderliebe und Pädophilie zu entkriminalisieren, solange sie auf Einvernehmlichkeit beruht. Und er argumentiert, dass in früheren Völkern Kindern, nachdem sie aus dem Säuglingsalter entlassen waren, den Erwachsenen gleichgezählt wurden und dass es eigentlich nur eine Frage von Gewalt oder Nichtgewalt sei, die über diesen Punkt entscheiden soll. Das ist heute ein Riesenproblem. Es war damals in der sehr linksorientierten Szene überhaupt keine abwegige Meinung. Heute möchte niemand mehr davon etwas wissen. Und das zeigt uns, wie schnell wir in Beliebigkeit landen, wo wir heute nicht sicher sein können, dass das, was wir als Liebe oder als gut bezeichnen, morgen noch gut sein wird. Das ist ein großes Problem. Fazit 3: Der Begriff der Liebe wird ohne verlässliche Referenzpunkte zu einem Gummibegriff, der für alles und jedes herhalten kann. Das führt zu einem Zustand, wie in Sprüche 29, Vers 18 beschrieben wird. Dort steht: Wenn keine Weisung da ist, verwildert ein Volk. Der Mensch wurde nicht dafür geschaffen, sich selbst gesetzt zu sein. Wir wurden dafür geschaffen, dass wir Offenbarung von Gott empfangen. Die dritte Frage, die sich daraus ergibt: Wo finden wir dauerhaft beständige und wahre Referenzpunkte zur Beurteilung eines gerechten und heiligen Lebens? Eine postmoderne, konstruktivistische Weltsicht antwortet auf diese Frage: Solche Referenzpunkte gibt es gar nicht. Kann es gar nicht geben. In einem radikal konstruktivistischen Weltbild gibt es überhaupt keine absolute Wahrheit, sondern nur individuelle oder kollektive Wahrheitskonstruktionen. Wenn nun Theologen hingehen und die Bibel diesem Weltbild unterwerfen, dann kommen sie zum Schluss, dass die Dinge, die wir in der Bibel lesen, auch nur menschliche Konstruktionen sind. Und damit verliert auch die Bibel ihren Halt als Referenzpunkt für unsere Werte. Dem hält Thomas Schirmacher, er hat immerhin mehrere Dissertationen geschrieben und ist Professor für Theologie, er schreibt: Ohne Denkvoraussetzungen kann kein Mensch denken. Je mehr sich diese Voraussetzungen von der Wirklichkeit entfernen, desto verheerender sind die Folgen. Wenn Gott, der Schöpfer, und sein Wort Wahrheit und Wirklichkeit sind, dann kann man ohne diese Voraussetzung nicht wirklich richtig denken und forschen. Und deshalb, weil das der Grund ist, antwortet der christliche Glaube auf alle dieser drei Fragen: Wir finden die wahren Referenzpunkte um Liebe zu definieren in der Bibel selbst. Und zwar im Gesetz und den Propheten und den Schriften des Neuen Testaments, in der gesamten Bibel und in der Person von Jesus Christus, die uns genau diese Liebe in einer unfassbaren Weise vorgelebt und geschenkt hat. Und dieser Jesus Christus steht in absolutem Einklang in seiner Person und in seinem Leben mit dem Sinn und Geist des Gesetzes. Okay, das wird an kaum einem anderen Ort so deutlich wie in der Bergpredigt. Hier macht Jesus uns klar, dass er nicht das Gesetz auflöst, das hat Lukas letzten Sonntag schon vorgelesen, sondern erstens, er erfüllt es im Sinne seiner Forderungen. Und zweitens, er sagt uns, was dieses Gesetz wirklich meint, was die Absicht Gottes hinter den Geboten ist. Er spricht von der wahren Bedeutung des Gesetzes und tritt einer oberflächlichen Deutung des Gesetzes entgegen. So lesen wir zum Beispiel Matthäus 5, Abvers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der sei dem Gericht übergeben. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder zürnt, sei dem Gericht übergeben. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Trottel, der sei dem Hohen Rat übergeben. Und wer sagt, du Narr oder du Ungläubiger, der sei der Feuerhölle übergeben. Uns allen ist klar, Jesus bezieht sich hier auf das fünfte Gebot der 10 Gebote und er erläutert, worin der eigentlich tiefe Sinn dieses Gebots besteht. Zuerst einmal macht er uns deutlich, dieses Gebot sagt, Gott ist ein Gott des Lebens. Er will, dass wir leben und dass wir Leben bei unseren Nächsten fördern, anstatt zu zerstören. Das ist Sinn und Geist dieses Gebotes. In diesem Sinn zielt das Gebot darauf ab, die tödliche Zerstörungskraft menschlichen Zorns zu erkennen. Es ist ein Achtungsschild. Und zwar vor der letzten Stufe rot, oder? Und zu überwinden. Dieses Gebot aber ist doch keinesfalls damit erfüllt, wenn wir niemals im Leben jemanden umgebracht haben. Sondern der Sinn und Geist des Gesetzes ist viel größer. Jesus macht deutlich, dass es darum geht, mit der Energie unseres Zorns, die ja in einem gewissen Sinne auch eine positive Energie ist, weil sie uns in Bewegung setzt, für Gerechtigkeit einzutreten. Wo Zorn aufpoppt, ist in der Regel Ungerechtigkeit. Entweder weil ich falsch liege mit meinem Rechtsverständnis oder weil tatsächlich Unrecht geschehen ist. Und Jesus sagt, das Gesetz ist dazu gegeben, dass wir in unserem Egoismus nicht unserem Zorn Lauf lassen, ihn in unseren Herzen kultivieren, bis er unsere Gedankenwelt erfüllt, bis er sich in nonverbalen Gesten äußert oder in bösen Worten oder in psychischer Gewalt oder in physischer bis tödlicher Gewalt. Das ist Sinn und Ziel dieses Gebots. Wie aber gehen wir mit der Energie unseres Zorns um im Sinne der Liebe Jesu? Was will dieses Gebot eigentlich erreichen? Jesus fährt weiter. Wenn du nun deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen und geh. Versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und bring deine Gabe dar. Der Sinn und Geist dieses Gebotes, du sollst nicht töten, ist nicht damit erfüllt, dass ich niemand umbringe, sondern der Sinn und Geist dieses Gebotes zielt vielmehr auf die Liebe im Sinne von Frieden, Vergebung, Versöhnung. Zuerst einmal, dass wir über unseren eigenen Zorn, den ungerechtfertigten Zorn, Buße tun, Vergebung suchen, dort, wo wir schon falsch gehandelt haben, Wiedergutmachung leisten und Versöhnung suchen. Wer auch immer in diese Richtung unterwegs ist, in die Richtung von Frieden und Versöhnung, für den ist das Gebot, nicht zu töten, eigentlich kein Problem mehr. Weil er ist in die andere Richtung unterwegs, er ist in diese Richtung unterwegs, wo der Geist der Liebe ihn zieht. Das Gebot setzt eine absolute Grenze, sagt, hey, sorry, wenn du hier angekommen bist, solltest du merken, es stimmt etwas absolut nicht mehr in deinem Leben. Brauchst ganz dringend eine Fokussierung auf die Liebe von Jesus. Einige Verse später katapultiert Jesus uns noch auf eine ganz andere Ebene. Nämlich, indem er das Gebot der Feindesliebe erwähnt, ein Gebot, das übrigens schon im Alten Testament verankert ist. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also das Gebot, jetzt geht Jesus noch weiter, das Gebot nicht zu töten, ist nicht erfüllt, wenn wir nicht töten. Sondern eigentlich ist es erst dann erfüllt, wenn wir unsere Feinde lieben, so wie der Vater im Himmel uns durch Jesus Christus geliebt hat. An dieser Stelle wird deutlich, dass die ganze Tiefe des Verständnisses von Gottes Gesetz sich uns nur erschließen kann durch Jesus Christus. Ohne Jesus Christus werden wir die Tiefe des Gebotes Gottes nie ganz verstehen. Er hat uns diesen Geist des Gebotes in seinem physischen Leben hier vorgelebt, sowohl in seinem Verhältnis zum Vater als auch in seinem Verhältnis zu den Menschen. Einer war vollkommen in der Liebe des Vaters und das war der Sohn selbst. Damit wird etwas ganz Entscheidendes im Umgang mit dem Gesetz deutlich. Es kommt jetzt ein längeres Zitat, einfach weil ich selbst nicht fähig war, das so zu formulieren. Zitiere ich nochmal Thomas Schirmacher. Er sagt Folgendes: Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Dementsprechend ist das Gebot zur Liebe nicht irgendein Gebot, sondern jedes Gebot in der Bibel, meine Einführung, gewinnt seine Bedeutung aus der Liebe und ist auf die Liebe ausgerichtet. Das ist das, was ich bis jetzt eigentlich versucht habe zu erklären. Allerdings wird deutlich, dass die Liebe zwar nie mit dem Gesetz in Konflikt gerät, das Gesetz aber die einzelnen Taten der Liebe nicht im Detail vorschreibt. Das Gesetz sagt, du sollst nicht töten. Aber in diesem Gebot ist so viel mehr drin, nämlich all das, was es braucht, um Versöhnung und Frieden und eine liebevolle Beziehung zu leben. Das ist nicht alles ausformuliert in diesem Gebot, aber wir finden diese Ansätze quer durch die ganze Bibel, auch in den ganzen Geschichten, wo Gott sich offenbart. Die Liebe geht oft weit über das vom Gebot Gottes Geforderte hinaus. Haben wir das verstanden? Könnt ihr es nachvollziehen? Okay, jetzt wird es gefährlich, weil wir an dieser Stelle neigen, einen Umkehrschluss zu machen und sagen, okay, die Liebe Gottes ist größer als alles, also vergiss das Gebot. Und darauf geht Schirmacher jetzt ein, denn dennoch darf man aus dieser Tatsache nie den umgekehrten Schluss ziehen, dass die Liebe ohne das Gesetz auskommen könne. Wenn die Liebe auch über das im Gebot Geforderte hinausgeht, handelt sie doch niemals gegen das Gebot und sieht im Gebot Gottes einen Rahmen und seine Verpflichtung. Man darf also nicht schließen, die Liebe sei etwas Höheres, anderes oder Höheres als das Gesetz. Es ist das Wesen jeder bibelkritischen wie auch frommen Situationsethik, dass sie die Liebe von den Geboten trennt und auf Kosten der Gebote selbst definieren will, was Liebe sei. Also besser kann man es wirklich nicht sagen. Ich probiere es mal kurz zusammenzufassen, das ist eigentlich eine Frechheit gegenüber dem Herrn Professor. Die Liebe ist umfassender als das Gebot, allerdings nie in dem Sinn, dass sie dem Sinn und Geist des Gebotes widerspricht. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Diesen untrennbaren inneren Zusammenhang zwischen dem Leben nach Gottes Geboten und dem Leben in der Liebe von Jesus Christus, den macht Jesus auch in seiner Endzeitrede deutlich, in Matthäus 24. Es war für mich ein Schlüsselerkenntnis, als ich diesen Vers, irgendwie hat er mich mal angesprochen, vor vielen Jahren, und es hat für mich ein bisschen diesen Knopf gelöst. Hier sagt Jesus in Bezug auf die Endzeit, und zwar in Bezug auf die Christenheit, nicht diese Welt, sondern die Christenheit. Und weil die Missachtung des Gesetzes, wörtlich steht da Gesetzlosigkeit oder Anomia, ohne Gesetz sein, überhand nehmen wird, wird die Liebe, die Agape, in vielen erkalten. Das finde ich eine ganz eindrückliche Argumentationslinie, denn intuitiv, muss ich euch sagen, hätte ich es genau umgekehrt erwartet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eigentlich hätte ich erwartet, dass Jesus sagt, weil meine Liebe in euch erkaltet, wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Aber Jesus sagt es genau umgekehrt. Er sagt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe erkalten. Was sagt er damit? Er sagt dann, wenn Menschen ohne Gesetz sind, weiß die Liebe nicht mehr, was Liebe ist. Und dann wird sie erkalten. Das bedeutet, um in der Liebe leben zu können, brauchen wir das Gesetz nicht als Ort unserer Verdammnis, denn in diesem Sinn hat Jesus ja das Gesetz erfüllt, sondern als Ort der Offenbarung und des Wesens und des Willens Gottes. Das ist der ganz, ganz feine Unterschied, wie wir als neutestamentliche Christen mit dem Gesetz umgehen. Am Ende dieser Predigt können wir also zusammenfassen, dass man auf zwei Arten falsch umgehen kann mit dem Gesetz. Man kann das Gesetz verwerfen und Liebe beliebig definieren und das führt zur Gesetzlosigkeit. Aber man kann auch das Gesetz auf den Buchstaben reduzieren und dabei den Sinn und Geist des Gesetzes total verfehlen. Und das ist ein Wesen der Gesetzlichkeit. Ein Wesensmerkmal der Gesetzlichkeit. Und eigentlich ist das am Ende auch nichts anderes als Gesetzlosigkeit. Denn eigentlich ist es nur eine fromme Fassade, hinter der sich die Gesetzlosigkeit versteckt. Und das war übrigens der ganz große Vorwurf von Jesus an die Pharisäer. Wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir Menschen als Pharisäer bezeichnen, nur weil sie die biblischen Gebote lehren. Das ist nicht der Vorwurf von Jesus Christus. Aus dieser Sackgasse im Umgang mit Gottes Geboten gibt es eigentlich nur einen Weg, nämlich dass wir die Gebote Gottes im Sinn und Geist der Liebe verstehen. Das heißt, in den Geboten die Offenbarung des Wesens Gottes erkennen und seiner Liebe. Viele Gebote im Alten Testament zum Beispiel offenbaren das Wesen der Heiligkeit Gottes. Gott ist ein heiliger Gott. In diesem Sinn haben sie ihre Bedeutung nicht verloren, selbst wenn sie in Christus erfüllt sind, zum Beispiel als Opfergebot. Damit sind wir eigentlich wieder bei unseren beiden Puzzleteilen. Die Wahrheit ist nämlich dieser Maßstab der Liebe, lässt uns sehr beschämt dastehen. Ohne dass wir diese Liebe, die hier definiert ist, im Sinne der ganzen Bibel verstehen, fällt es uns vielleicht ganz leicht, in diesen Tagen auf die Kriegsverbrecher von Butscha herunterzuschauen. Diese Bestien, die wehrlose Menschen auf der Flucht in den Rücken geschossen haben. Doch wenn wir das Gebot, du sollst nicht töten, im Sinn und Geist der Liebe Jesu verstehen, dann müssen wir uns selbst fragen. Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns jetzt ganz real, gehen wir mal runter von der Metaebene auf unser Leben. Eine Frage, die Jesus jetzt ganz real in dein und mein Leben hineinstellt. Wie oft habe ich mit meinen Worten Menschen das Messer ins Herz gerammt? Und wie oft habe ich mit meinen Worten Menschen in den Rücken geschossen und sie getötet? Vielleicht haben unsere Worte sogar eine Ehe zerstört. Unser Nörgeln. Vielleicht haben unsere Worte Existenzen zerstört durch Mobbing, durch Verleumdung, durch Hasskommentare im Netz oder durch Zornausbrüche. Merkt ihr etwas? Dieses Gebot der Liebe ist sowas von real, präsent in unserem Leben und ist ein Maßstab für unser Leben. Das ist ganz wichtig. Versteht mich hier ja nicht falsch. Ich wäre doch nicht so dumm und würde jemals Kriegsverbrechen entschuldigen wollen. Ich will auch nicht sagen, dass man diese beiden Dinge gleichsetzen kann, Kriegsverbrecher und jemand, der ein böses Wort sagt. Das wäre absurd. Aber ich will sagen, wir machen es uns viel zu leicht, einfach nur diese bestialischen Mörder als Sünder anzusehen und uns selbst als die Guten, weil wir das noch nie getan haben, weil wir noch nie jemanden umgebracht haben. Die Wahrheit ist, dass der Maßstab der Liebe Gottes uns immer unglaublich beschämt dastehen lässt. In ganz unterschiedlichem Maß haben wir alle die Liebe verfehlt in ganz unterschiedlichen Situationen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit sind nur billige, ungeeignete und zugleich auch nutzlose Wege, um dieser Scham, Schuld und Schwachheit unserer eigenen Sündhaftigkeit entfliehen zu wollen. Wenn wir Gottes Gesetz im Sinne eines Offenbarungsorts seines Wesens und seines von Liebe durchdrungenen Seins festhalten, dann muss ich dem Urban jetzt einfach widersprechen. Dann bleiben wir nicht mehr auf dem Ross. Dann steigen wir ab von unserem hohen Ross und gehen auf die Knie. Das war das, was dem Paulus passiert ist. Er wurde vom Ross praktisch geworfen auf seine Knie vor Christus im Wissen, hey, das, was Gott von mir erwartet. Und der Paulus war ja überzeugt, er hätte das Gesetz Gottes komplett erfüllt als Pharisäer. Und für alles, was er nicht erfüllt hat, hat er natürlich vorschriftsgemäß geopfert und dann war das auch wieder okay. Und er fällt vor diesem Jesus Christus auf die Knie und muss bekennen, hey, alles eigene Wollen, alles, was ich jemals in meinem Leben probiert habe, dieses Gesetz aus eigener Kraft zu erfüllen, ist scheiße. Sorry, das einzige Ort, wo man dieses Wort in der Kirche sagen darf, weil Paulus es sagt. Er sagt, alles, was da hinter mir liegt, das betrachte ich buchstäblich als scheiße. Das Einzige, was mein Leben wirklich verändert und was mich befähigt, diesem Jesus nachzufolgen, Schritt für Schritt in seine Fußstapfen zu treten, sein Leben und seine Liebe in mein Leben zu übernehmen, Schritt für Schritt, das ist seine Gnade. Und damit sind wir bei diesem zweiten Puzzleteil. Die Wahrheit der Bibel sagt uns, Evangelium und Gesetz stehen immer in dem Zusammenhang. Gott hat uns zuerst geliebt. Deshalb geben wir uns hin und lieben Gott. Das können wir nie umdrehen. Aber wir können auch keins dieser beiden Teile entfernen. Dem Anspruch, du sollst lieben, geht immer der Zuspruch Gottes voraus, du bist geliebt. So sagt es der Apostel Johannes in 1. Johannes 4,19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist auch eine super Definition von Evangelium. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Evangelium ohne Gesetz endet in der Gesetzlosigkeit. Gesetz ohne Evangelium endet in der Gesetzlichkeit. Das ist eigentlich das, was wir mitnehmen müssen heute Morgen. Eine gesunde Erkenntnis zum Verhältnis von Evangelium und Gesetz führt zu dem Bekenntnis, das ist das Bekenntnis, was Tim Keller in seiner Gemeinde immer wieder sagt. Und ein Freund von mir hat es für seine Gemeinde in Deutschland übernommen. Es kommt immer wieder in ihren Gottesdiensten vor. Und dieses Bekenntnis heißt, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Und das führt am Ende dazu, Paulus sagt uns in 2. Timotheus 2, Vers 19, der Herr kennt die, die zu ihm gehören, und wer den Namen des Herrn bekennt, muss aufhören, Unrecht zu tun. Für mich ist das auch so ein ganz erlösendes Wort aus der Bibel geworden, dieses Verhältnis zusammenzubringen. Es ist wie eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite steht, ich kenne dich und ich liebe dich. Und auf der anderen Seite steht, wer den Namen des Herrn bekennt, wer sich zu mir bekennt, muss aufhören, Unrecht zu tun. Damit haben wir einen Teil dieses Themas geklärt heute Morgen, einen Schritt weiter. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Eine der zentralsten Fragen wartet noch auf uns. Woher soll die Kraft kommen, das zu tun, was Gott von uns möchte? Ich lade euch heute schon ein zum Pfingstgottesdienst. Irgendwie hat sich das ergeben, dass dieses Thema genau auf den Pfingstgottesdienst trifft. Und ich glaube, es ist ganz, ganz essentiell, dass wir verstehen, nur die Kraft des Heiligen Geistes kann das in uns tun. Wer nicht abwarten möchte, ich lese gerade ein Buch. Ich bin eingestiegen mit dem Bild über LGBTQI-Stern. Ich möchte das nicht einfach, diese Menschen so benutzen, um einfach nur einen Aufhänger zu haben. Ich glaube, bei diesen Menschen sind Menschen, die Gott genauso liebt. Deshalb kann ich hinter dem Satz, ihr seid willkommen in der Kirche von Jesus, von Herzen stehen. Aber diese Menschen kämpfen einen Kampf auch um diese Frage der Wahrheit. Und ich habe ein Buch gefunden, das heißt Liebe total. Ein Aktivist der homosexuellen Bewegung begegnet Jesus Christus. Also wenn ihr wissen wollt, wie der Heilige Geist Gesetz und Gnade zusammenbringt und Menschen verändert, dann finde ich, das ist ein Buch. Das ist ein extrem herausforderndes Buch für evangelikale Gemeinden, weil daraus auch deutlich wird, wir machen es uns viel zu einfach. Und wer das lesen möchte, ich kann es von Herzen empfehlen. Es ist einfach ein Buch, wo für mich faszinierend die Liebe Gottes und die Wahrheit Gottes zusammenfindet im Leben eines Menschen. Du siehst die Wunden. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und du siehst auch unsere Wunden, die entstehen in dieser Auseinandersetzung zwischen Gesetz und Gnade und auch unserem eigenen Versagen. Und du siehst diesen Schmerz. Aber du bist gekommen, um genau dort heilend hineinzuwirken. Ich danke dir, dass wir dich haben dürfen, Jesus, als den, der uns erlöst hat und der uns erlösen möchte zu seinem Bild hin. Amen.